Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Danielle Graf. Heute soll es um eine ganz besondere Beziehung gehen, nämlich die zwischen Mutter und Tochter. Und um die Frage, was passiert, wenn diese Beziehung nicht oder nicht mehr trägt. Bei mir zu Gast ist Christiane Jawus. Sie ist Mediatorin, Konfliktberaterin und Autorin des Buchs Tochter sein auf Augenhöhe. In diesem Buch nimmt sie uns mit auf eine kluge, reflektierte und zutiefst persönliche Reise durch Schmerz, Wut und Abgrenzung hin zu Selbstverantwortung, Klarheit und echter Verbindung. Was heißt es, die eigene Mutterbeziehung erwachsen zu gestalten? Wie gelingt es, aus alten Rollen herauszuwachsen, ohne sich dabei selbst zu verlieren? Darüber spreche ich heute mit Christiane. Schön, dass du da bist.
Hallo und ja, vielen, vielen Dank fürs hier sein dürfen. Ich freue mich.
Christiane, in deinem Buch schreibst du, dass Tochterschaft ein lebenslanger, gestaltbarer Prozess ist. Warum ist dir dieser Begriff so wichtig und was unterscheidet ihn von dem, wie wir sonst über Töchter sprechen?
Ja, Tochterschaft ist für mich ein deshalb wichtiger Begriff, weil er eine ja ganz oft unsichtbare Lebensrolle erstmal auch sichtbar und greifbar und spürbar macht und dadurch ermöglicht, dass wir uns auch nochmal bewusster damit auseinandersetzen. Und er hilft uns auch so, das Tochtersein nochmal als eigenständiges, ja, als eigenständige Lebensrolle auch sich wirklich unter die Lupe zu nehmen sozusagen und um zu erkennen, okay, hier bin ich mehr als einfach nur Mensch, sondern in meiner Tochterrolle habe ich einfach auch gewisse Funktionen, ja, sage ich mal, oder Ausprägungen.
Ja, klingt nachvollziehbar. Du schreibst ja, dass viele Frauen über Jahre unter ihrer Beziehung zu ihrer Mutter leiden. Mhm. Und häufig sind sie sich dessen gar nicht so richtig bewusst. Wie zeigt sich denn dieser Schmerz? Und woran erkennt man so ganz allgemein, dass vielleicht etwas nicht stimmt?
Ich finde, so ein erstes Symptom, sage ich mal, ist immer das Grübeln schon allein. Also wenn ich merke, ich denke da viel drüber nach, ich grübel da drüber nach, das beschäftigt mich viel. Ich rutsche vielleicht auch schnell in Selbstzweifel oder habe irgendwie Schuldgefühle und natürlich auch bis hin zu wirklich psychosomatischen Beschwerden. Also je nachdem, wie hoch der Belastungsgrad einfach ist. Ich glaube, das ist so das eigene Empfinden und vielleicht auch mal hinzugucken, wie gestaltet sich denn so der Alltag unserer Beziehung? Ja, also wenn ich da erkenne, okay, das wird irgendwie, sind Pflichtbesuche, die ich da ableiste, oder es fühlt sich an wie so ein ständiger Eiertanz und emotionale Baustellen. Also so der Belastungsgrad, ich finde, der ist immer so ein guter, ja, also daran erkenne ich, belastet mich das Thema oder nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, viele Frauen gewöhnen sich da an so ein Belastungsnormalzustand fast schon, oder? Das war so meine Beobachtung, ja.
Ja, es scheint uns auch irgendwie schwer zu fallen, unsere Mütter so ein bisschen kritisch zu betrachten, ne? Also selbst wenn wir vielleicht in unserer Kindheit auch verletzt wurden, mhm, welche Rolle spielen denn dabei Scham und gesellschaftliche Mythen?
Ja, das kommt ganz viel durch diese gesellschaftlichen Bilder, die so in unseren Köpfen hängen und überhaupt dieses große Mutterthema, also so dieses, du hast ja nur eine und man muss seine Mutter lieben und das ist irgendwie so diese fast schon heilige, bedingungslose Beziehung, ne, die so völlig über allem steht. Also da hängt ja ganz viel in unseren Köpfen und dadurch komme ich natürlich auch schnell vordergründig, sage ich mal, in so Loyalitätskonflikte, dass ich denke, okay, darf ich das denn überhaupt und ist nicht, oder ist vielleicht irgendwas mit mir komisch, weil ich da ein Problem mit habe? Ist das nicht was ganz Normales, wo wir eigentlich, ne, jeder hat so eine Mutter? Also das müsste ja irgendwie auch funktionieren. Und ich glaube, da ist ganz schnell, ist man dann im Scham und fühlt sich, als ob was nicht stimmt mit einem. Genau, ja, wenn man da Probleme hat, ja.
In deinem Buch hast du so wunderbare Bilder vom Eiertanz, von verinnerlichten Idealen und dem Mythos der Mutterliebe. Warum ist es denn so entlastend, diese Bilder mal grundsätzlich in Frage zu stellen?
Mhm. Ja, also genau, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Also so diese entlastende Dimension von etwas besprechbar machen. Also wenn ich erstmal mir erlaube, auch in Frage zu stellen ganz viel, dann hat es schon mal direkt, finde ich immer, einen entlastenden Aspekt, ja. Weil ich dadurch einfach mir erlaube, auch so ein bisschen, ich sag mal, auch pragmatisch mir anzugucken, womit deale ich denn gerade hier? Also was, wie ist denn die realistische Beziehung gerade hier von mir als Individuum und mir und meiner Mutter als zwei Individuen und sich frei zu machen von diesem ganzen Überbau, von diesem ganzen, wie es zu sein haben soll. Und also für mich ist dieser entlastende Aspekt davon, sich von allem erstmal frei zu machen. Also wirklich zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. So.
Ja.
Ne? Und unabhängig davon, wie es, ja, wie so die Erwartungen vielleicht auch sind, ob das jetzt von der eigenen Mutter vielleicht ist oder von der Gesellschaft eben. Ne?
Ja.
Genau. Also dieses Freimachen, das hat so einen entlastenden Aspekt.
Ja. Was passiert denn, wenn wir uns nicht damit beschäftigen und wenn wir uns als Erwachsene womöglich immer noch wie Kinder gegenüber unserer Mutter verhalten? Welche Folgen hat denn das für unser Leben?
Ich glaube, es hat erstmal so in Situationen, sage ich mal, also wenn man irgendwie aneinander gerät oder so oder sich in einer Situation wieder wie so ein kleines Kind fühlt, dann hat das eben in der Situation ja immer irgendwie den Effekt, dass ich mich dem irgendwie so hilflos ausgeliefert fühle und dass ich mich so überrumpelt fühle und so, als ob ich gar nicht selbst Herr oder Frau meiner Gefühle und meiner Reaktionen vor allem bin. Deswegen ist das so der erste Schritt des Bewusstmachens. Also wenn ich erkenne, okay, jetzt ist es gerade wieder soweit, jetzt rutsche ich gerade wieder vielleicht in ein altes Muster oder irgendeine Verhaltensweise, die ihre Ursachen vielleicht noch in so alten Reaktionen hat oder in Erinnerungen an früher. Also wenn mir das erstmal bewusst ist, dann kann ich langsam eben auch wieder ins selbstwirksame Gestalten sozusagen kommen.
Mhm.
Und das ist so die Voraussetzung praktisch dafür. Ja. Also um wieder dann, ja, genau. Ja.
Ich weiß, dass jetzt ganz viele Töchter immer Probleme damit haben, abzugrenzen, welches Verhalten kann, will oder muss ich denn eigentlich akzeptieren? Also wo sind so die Grenzen? Hast du da so ein paar Tipps auch bei den Dingen, die ich vielleicht akzeptieren sollte, wie mir das vielleicht gelingt?
Mhm. Ich finde wichtig da, auch da dieses sich freimachen. Also ich habe oft den Eindruck, dass erwachsene Töchter von ihren Müttern, sage ich mal, andere Sachen akzeptieren, die sie bei anderen Menschen nicht akzeptieren würden.
Ja.
Und da finde ich es auch da, ne, wenn ich mir das mal, ich sag mal, so frei wie möglich anschaue und überlege, okay, wenn jetzt ein anderer Mensch, auch wenn es ein mir nahestehender Mensch ist, ne, so mit mir umgehen würde oder mich so behandeln würde oder würde mich das vielleicht auch bei einem anderen Mensch gar nicht so anfassen innerlich, ja, wenn eine gewisse Äußerung oder so kommt. Also das so ein bisschen einfach mal, um so ein Gespür dafür zu kriegen, wie gehe ich denn gerade damit um? Und wenn ich dann erkenne, okay, irgendwie lege ich da ganz andere Maßstäbe an bei der eigenen Mutter, dann ist das schon mal, finde ich, so ein Punkt, wo es sich lohnt hinzugucken und wo ich gucken kann, okay, aha, warum ist das denn so? Warum, ich sage jetzt mal, darf sie andere Sachen als andere Menschen auch? Warum ertrage ich sozusagen andere Maßstäbe nur in Anführungszeichen, weil es um meine Mutter geht? Ne? Also sich da auch frei zu machen von, ich darf ja gar nichts, also ich muss alles einfach so hinnehmen und akzeptieren und es sich so ein bisschen von außen eher anzugucken und zu überlegen, okay, tut mir das gut? An welcher Stelle tut es mir nicht gut? Was kann ich akzeptieren? Was will ich akzeptieren? Was muss ich vielleicht akzeptieren? Und da wirklich so, also ich finde, das kann ja auch ein bisschen Spaß machen, ja, also
ja,
sich das so zu sortieren und ganz systematisch da dran zu gehen und zu überlegen, okay, was ist denn genau, was ich vielleicht in unserer Beziehung akzeptieren will auch oder auch muss, ja, und da finde ich immer diese Unterscheidung ganz hilfreich, zu gucken, was muss ich akzeptieren, was kann ich akzeptieren, was will ich akzeptieren und was will ich auch auf jeden Fall nicht akzeptieren und da so, ja, so ein bisschen systematisch ranzugehen und sich das mal ganz bewusst zu machen, das finde ich hilfreich, ja.
Du schreibst ja in deinem Buch auch, für eine gesunde Beziehungsgestaltung gibt es 7 wichtige Fixsterne, wie zum Beispiel Konfliktliebe oder Ambiguitätstoleranz. Was genau verbirgt sich denn dahinter und warum sind die so wichtig?
Ja, im Prinzip waren das so oder sind das auch irgendwie so meine ganz persönlichen Fixsterne sozusagen. Also für mich ist das wie so eine Art Haltungskompass.
Mhm.
Also gerade in irgendwie emotional herausfordernden Situationen, wenn ich überfordert bin oder wenn ich irgendwie nicht weiß, was tut mir gerade gut, dann habe ich irgendwie diese, ich sag mal, ja, 7, wie so leuchtende Fixsterne für mich rausdefiniert, weil die mir einfach Halt geben, also weil die mir helfen, mich zu orientieren. Deswegen, also für mich sind das so fortwährende Fixpunkte in meinem Leben, an denen ich mich gerne orientiere und die mir Sicherheit geben und die mir auch helfen, dann mein Verhalten daran auch auszurichten und zu erkennen, okay, was bedeutet es denn zum Beispiel, Konfliktliebe zu praktizieren sozusagen oder zu merken, okay, da steckt ja so eine Haltung dahinter, also zu erkennen, okay, Konflikte gehören dazu. Und wenn ich nicht in die Abwehr erstmal gehe, sondern erkenne, okay, Konflikt, da ist wieder ein neuer, dann kann ich dem ganz anders auch wieder begegnen und eben nicht in vielleicht auch destruktive Muster verfallen.
Ja, aber wie streite ich denn gesund mit meiner Mutter? Also wenn ich jetzt zum Beispiel für mich festgestellt habe, okay, folgende Verhaltensweisen will ich jetzt einfach nicht mehr akzeptieren, dann fällt es mir als Tochter ja relativ schwer, darüber ins Gespräch zu kommen. Also ich muss ja in vielen Fällen erst mal lernen, überhaupt gesunde Grenzen zu setzen. Und das habe ich ja vielleicht bisher nicht getan, beziehungsweise meine Mutter hat die vielleicht auch nicht akzeptiert. Mhm. Was kann ich da tun?
Ja, ich glaube, dass wir da fast schon einen Schritt früher nochmal ansetzen müssen sozusagen, weil, also so beobachte ich es oft oder nehme es oft bei vielen Frauen so wahr, dass sie aufgrund so einer, ich sag mal, töchterlichen Sozialisierung oder weiblichen Sozialisierung gar nicht mehr ihre Grenzen so spüren. Ja, und ganz oft, gerade so in dieser Mutter-Tochter-Beziehung, sind diese Grenzen der Tochter selbst erstmal gar nicht bewusst, weil wir oft vielleicht auch verlernt haben oder so sozialisiert wurden, dass wir eben immer über unsere eigenen Grenzen drüber gehen, weil wir dafür sorgen, dass alle anderen erstmal drankommen und glücklich werden und so weiter. Also diese ganzen Themen sorgen ja dafür, dass wir das Gespür teilweise für unsere eigenen Grenzen erstmal verloren haben. Und deswegen finde ich es wichtig, einen Schritt früher anzusetzen, erstmal zu gucken, okay, wo sind denn überhaupt meine Grenzen in zum Beispiel dieser Beziehung? Also was ist denn für mich noch okay und was ist nicht mehr okay? Wenn meine Mutter irgendwie, keine Ahnung, ständig unangekündigt vor der Tür steht, weil sie nach dem Rechten gucken will oder was auch immer, ist das für mich schon eine Grenzüberschreitung oder ist das für mich okay? Ja, also einfach da sich auch das, vielleicht schon auch das Recht auszunehmen, zu sagen, ich darf auch definieren, wo meine Grenze ist. Ich darf das spüren, ich darf das ernst nehmen. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann erst, wenn ich mir eine Klarheit darüber verschafft habe, dann kann ich es auch klar kommunizieren. Und dann kann ich auch klar kommunizieren, hier ist meine Grenze und wenn sie überschritten wird, dann werde ich so und so damit umgehen. Na, also letztlich geht es ja darum, immer in der Eigenverantwortung zu bleiben und zu erkennen, ich habe in jeder Situation Möglichkeiten, mich um mich zu kümmern sozusagen.
Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein relativ schwieriger Prozess, oder? Wenn Mütter doch gewohnt sind, dass man als Tochter vielleicht eher nicht so, nicht so offen auf Konflikte zugeht, dann führt das doch wahrscheinlich zu ein bisschen Überraschung, wenn, ich sag mal, der Wind jetzt einfach anders weht. Ne? Also wie kann ich denn so den Prozess so ein bisschen unterstützend begleiten? Sollte man das ansprechen mit einleitenden Worten und sagen, du, jetzt habe ich mal drüber nachgedacht, das und so weiter? Weil ich kenne das aus meinem Umfeld, dass viele Mütter dann einfach, ich sag mal, wie so ein Rasenmäher einfach drüber hinwegmähen, das ignorieren und versuchen, die Beziehung auf der gleichen Ebene zu belassen. Aber wie kann ich es unterstützen, dass meine Mutter versteht, dass es jetzt wirklich um etwas geht, was mir wichtig ist und ich ja Grundsätze der Beziehung auch so ein bisschen ändern will.
Ja, und ich glaube, an der Stelle kommt es wirklich ganz stark darauf an, wie die, ich sage mal, gemeinsame Konflikthistorie ist und wie sehr die Beziehung auch belastet ist oder nicht. Also wenn ich in einer Beziehung bin, die auch wirklich stark belastet ist, dann gehe ich mit diesem ganzen Grenzthema, sage ich mal, auch, dann muss ich glaube ich, auch damit anders umgehen, ja, als in einer Beziehung, die eben nicht so belastet ist. Und logischerweise in einer Beziehung, die belastet ist und in der vielleicht auch über Jahre, Jahrzehnte hinweg vielleicht auch Grenzverletzungen stattgefunden haben oder auch ungesunde Muster sozusagen, dann wird es ja auch logischerweise zu vielleicht auch unangenehmer Veränderungen führen oder zu Frust auf der anderen Seite sozusagen oder zu auch unangenehmen Konfrontationen. Also ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das in einer gewissen Weise dazugehört. Also, aber auf der anderen Seite, wenn ich will, dass sich was verändert, dann komme ich da ja auch gar nicht drum rum.
Ja, also, absolut. Aber es ist wirklich total schwierig. Also du beschreibst ja in deinem Buch auch die Metapher vom inneren Team. Wie hilft denn diese Idee dabei, unsere innere Zerrissenheit zu verstehen und aufzulösen?
Also das ist ja eine ganz beliebte, bekannte und auch nicht meine Metapher, sondern die greife ich eben auf von das berühmte innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Das aber gerade auch in engen Beziehungen, das muss jetzt gar nicht nur die Beziehung zur Mutter sein, das ist ja generell, also kann uns diese Metapher so, so hilfreich sein beim inneren Sortieren und beim auch Stärken unserer inneren Zerrissenheit. Ne? Also gerade in der Mutterbeziehung ist es ja oft so, dass wir so hin und her gerissen sind zwischen Verbindung suchen, Nähe suchen, ganz viel Kontakt oder vielleicht auch eben wirklich Verbindung haben. Und aber gleichzeitig auch immer so eine Abgrenzung notwendig ist und so eine gesunde Distanz auch irgendwie gebraucht wird. Und da immer wieder zu gucken, wo stehe ich denn gerade innerlich und welche Anteile von mir brauchen gerade was? Ja, also letztlich ist das wie so eine so kleine innere Teamarbeit, die ich dann machen kann. Und das, ich finde das so ein kraftvolles Bild, weil ich das, also da hat ja jeder, hat ja gleich so Vorstellungen davon und kann damit eigentlich auch relativ gut und vielleicht sogar ein bisschen spielerisch mit umgehen und sagen, okay, hey, hier ist jetzt gerade wieder die innere Streitsuchende, die am liebsten alles sofort mit Mama ausfechten würde. Und dann kann ich mich aber fragen, ist das gerade in diesem Konflikt, in dieser Situation, ist es gerade hilfreich oder brauche ich vielleicht so die innere Besonnene, die da wieder ein bisschen stärker sein darf. Also ich finde, es gibt total hilfreiche Bilder auch mit so an die Hand, die die gerade auch in der Mutter-Tochter-Beziehung helfen können. Genau.
Ja, absolut. Du sagst, dass es auch ganz extrem wichtig ist, dass wir Verantwortung zu nehmen, aber ohne Schuld dabei auf uns zu laden. Wie gelingt denn dieser Balanceakt?
Also für mich gelingt es immer dadurch, indem ich drauf gucke, dass, erstmal, ich erinnere an Fixsterne. Also der eine Fixstern ist ja so dieses generelle bedürfnisorientierte Menschenbild. Also wenn ich davon ausgehe, dass jeder Mensch in jeder Situation das mit ihm oder ihr verfügbaren Mitteln quasi bestmögliche macht, dann finde ich das erstmal immer einen ganz beruhigenden Gedanken, der mich davon frei macht, jetzt wild mit Schuldvorwürfen um mich zu werfen. Ja, also heißt konkret, meine Mutter kann in meiner Kindheit, ne, also für mich damals, ihr Bestes gegeben haben. Und vielleicht hat es an ein paar Stellen, hätte ich was anderes gebraucht an ein paar Stellen. Das heißt aber nicht, dass sie das quasi bösartig damals so gemacht hat, sondern da sind ganz viele gute Gründe dahinter, warum sie das vielleicht nicht konnte. Und natürlich muss da jeder, ne, also ist das immer, hat ganz viele Nuancen und muss jeder sich so in seiner Geschichte irgendwie angucken. Aber es geht ja erstmal darum, wie kann ich, also dass es gar nicht darum geht, jetzt Schuldige zu suchen für gewisse Schmerzzustände sozusagen, sondern es geht eher darum, da Verantwortung dann zu übernehmen und zu gucken, okay, und jetzt, was mache ich denn jetzt damit und wie kann ich konstruktiv damit dann weiter umgehen?
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, dass die Mütter dazu neigen, unsere Wünsche darüber ins Gespräch zu kommen, zu interpretieren als Schuldzuweisung. Das finde ich halt schwierig, wenn man sagt, es gab in meiner Kindheit eben Situationen, die fand ich nicht so toll. Das wird als Angriff gewertet. Und deswegen finde ich es persönlich wahnsinnig schwierig, darüber ins Gespräch zu kommen. Weil, wie du schon richtig sagst, wir wollen ja gar nicht sagen, du bist schuld, du hättest es besser machen sollen. Und es ist schon klar, dass unsere Eltern nach einem Ideal erzogen haben, das damals wirklich allgemeingültig und weit, weit weg von der Bedürfnisorientierung war. Aber trotzdem haben wir ja so ein inneres Bedürfnis, das dann doch nochmal so ein bisschen glatt zu ziehen, weil es ja auch einfach dieses Konfliktfeld gibt, dieses ich mache es anders. Und auch das interpretieren ja viele Eltern schon als ganz deutliches Statement, so wie du es gemacht hast, war es nicht richtig. Ja. Und da fällt es mir persönlich immer so ein bisschen schwer, ins Gespräch zu kommen, dass es eben nicht als Angriff gewertet wird.
Das kann ich voll gut verstehen. Und meine Beobachtung ist, oder was ich oft auch wahrnehme, dass es da auch an einer gewissen Stelle vielleicht auch kein gemeinsames Übereinkommen geben kann in manchen Beziehungen und in manchen Situationen. Und ich glaube, das hängt ganz stark mit dem Thema emotionale Reife zusammen, weil ich glaube, dass gerade so in unserer Elterngeneration aus guten Gründen sich diese ganze emotionale Reife, so wie, ich sag mal, wie es jetzt in unserer Generation sich zunehmend hin entwickelt, also ich finde es total spannend, sich dazu auszutauschen. Würde mich interessieren, wie du das so einschätzt. Aber ist mein Eindruck, dass sich in der emotionalen Reife sich viel sozusagen weiterentwickelt hat. Und bei unserer Elterngeneration sich das noch nicht weiterentwickelt hat. Aus guten Gründen, weil das ja andere Entwicklungsthemen gab und
ja,
da viel auch noch
mit Gefühlen halt
Geschichte und so weiter. Genau, genau. Ja. Und das kommt an der Stelle ja zum Tragen. Genau.
Stimmt, stimmt, dass man sofort in so eine Verteidigungshaltung gerät.
Ja, genau. Und auch das ist ja dann kein Vorwurf, sondern also das ist, gehört dann für mich zu den Punkten, die ich dann einfach akzeptieren darf, dass das so ist.
Ja. Jetzt ist meine Mutter vor ungefähr einem Jahr gestorben und deswegen fand ich es sehr, sehr tröstlich zu lesen, dass man auch nach dem Tod der Mutter noch vieles verändern kann. Was genau meinst du damit? Wie kann denn diese positive Erinnerungsgestaltung aussehen?
Ja, also genau so, wie ich bei der Mutter, wenn sie eben noch lebt, in die Beziehungsgestaltung aktiv gehen kann, kann ich auch rückblickend sozusagen in die Erinnerungsgestaltung aktiv gehen. Und also das ist auch, glaube ich, kein Prozess, der nur in Anführungszeichen passiv läuft, also der mit mir passieren muss, sondern auch da kann ich aktiv reflektieren und mir das nochmal anschauen und sortieren, welche Aspekte sind es oder waren es, die vielleicht auch die Erinnerung schmerzhaft machen. Warum? Ne? Also das ist ja schon auch so eine Art von rückblickender Aufarbeitung, aber eben auch da unter so einem emotional gesundenden Aspekt. Ne? Also und da finde ich, auch da haben wir ganz viel Gestaltungsmacht. Und letztlich geht es ganz viel darum, auch in dieser Erinnerungsgestaltung immer wieder zu gucken, was hilft mir dabei, in dieses aktive Gestalten zu gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging so mit dem Buch oder mit der Unterstützung durch das Buch. Aber also ich finde, da ist viel eben auch an Erinnerungsgestaltung sozusagen möglich. Ja.
Das hat viel bewegt, weil ich schon gemerkt habe damals, dass ich in der Mutter-Tochter-Beziehung eher so eine passive Beziehungsempfängerin war. Und da sagst du ja auch, wenn man die Gelegenheit hat, dann sollte man die Tochterschaft aktiv gestalten.
Ja.
Wie geht man das denn an?
Ja, erstmal auch genau in der Erkenntnis, also und in der Annahme dessen, dass ich merke, ich kann das und vor allem ich darf das, ich muss das vielleicht sogar, weil es eben zu meiner Verantwortung in meiner Tochterschaft gehört. Also ne, das ist quasi so die Essenz des Erwachsenen-Tochterseins, dass ich erkenne, okay, ich habe genauso jetzt die Verantwortung, diese Beziehung zu gestalten. Das passiert nicht mehr nur mit mir, sondern ich gestalte aktiv mit und übernehme die 100%ige Verantwortung für alles, was in meinem Gestaltungsspielraum sozusagen liegt. Und ich glaube, das ist einfach so ein Wechsel, so ein innerer Haltungswechsel, der in dem viele erwachsene Töchter noch ein bisschen feststecken in eben dieser passiven Beziehungsempfängerin sozusagen. Hm. Und ja, deswegen, also eigentlich, ich habe immer den Eindruck, oder vielleicht, weil ich jetzt da auch immer so viel drüber geredet habe, dass es eigentlich total nicht einfach ist, aber also von dem Bild ist es ja eigentlich sehr logisch. Sobald ich erwachsen werde, bin ich auch genauso erwachsener Beziehungsteil, Beziehungspart. Genau, und das einfach mir bewusst machen, ist ein großer Schlüssel, ja.
Es klingt total einfach und logisch, aber ich finde es auch unglaublich schwierig.
Ist es auch, auf jeden Fall, ja.
Was ich ganz, ganz häufig beobachte, ist auch, dass seitens vieler Töchter ein ganz großer Wunsch nach Nähe da ist. Die Beziehung zur Mutter aber häufig so gestaltet ist, dass es einfach immer wehtut. Ne, durch verletzende Worte oder eben die Verweigerung, diese Nähe zuzulassen oder selbst weiterzugeben. Mhm. Was hilft denn da? Und gibt es sowas wie einen Mittelweg, den wir da als Mutter-Tochter-Paar finden können?
Also wenn ich jetzt so ein Ding rausgreife oder einen so der ultimative Tipp, dann würde ich auch noch mal auf einen meiner Fixsterne greifen und die Neugier, so einfach sie klingt, gerne einfach noch mal so anbieten. Weil wenn ich einfach mit, und ich weiß, es ist oft nicht einfach, aber ne, wenn ich neugierig auf den Menschen, auch wenn es meine Mutter ist, blicke, ja, und eben sie vielleicht auch mal nicht in ihrer Mutterrolle mir betrachte, sondern einfach mal gucke, was gibt es denn vielleicht, was ich noch nicht weiß, was würde mich denn interessieren, wenn ich dieser Frau auf der Straße begegnen würde oder sie kennenlernen würde. Also einfach mit so einem neugierigen, frischen Blick drauf zu schauen. Das, finde ich, öffnet unglaublich viele Türen. Und ich weiß auch, es ist nicht immer möglich, ne? Oder oft geht es auch eher so um die Frage, was brauche ich denn, um vielleicht überhaupt in so eine frische, freie Neugier kommen zu können? Und ich glaube, schon allein bei dieser Frage wird bei vielen bewusst, dass es manchmal einfach nicht geht, weil auch vielleicht ne, viel da drauf liegt. Aber genau das kann ich mir dann auch angucken. Ja.
Ja. Jetzt ist es aber manchmal auch wirklich so, dass die Beziehung derart gestaltet ist, dass die extrem kraftraubend ist und uns total wenig gibt und viel kostet. Mhm. Also gibt es so Situationen, wo du sagst, dass es unter Umständen sinnvoll sein könnte, die Beziehung mit der eigenen Mutter auch einfach zu beenden?
Ja, also finde ich schon. Und ich erlebe das auch bei vielen Frauen so, dass sie das entweder machen oder mal gemacht haben oder in Erwägung ziehen. Und ich finde schon allein, sich damit auch mal frei auseinanderzusetzen und sich ganz auch da wieder von allem mal frei zu machen und wirklich ganz konkret drauf zu blicken, wie gut tut mir diese Beziehung gerade. Also und natürlich betrifft es vor allem Frauen, bei denen irgendwas im Argen liegt sozusagen oder es wirklich eine Belastung gibt. Also insofern, wenn alles gut ist, muss ich mir diese Gedanken nicht machen. Aber wenn ich eine Belastung habe, dann auch mal ganz frei drauf zu gucken, wo stehen wir denn gerade und was tut mir nicht gut, warum tut es mir nicht gut und wie würde es mir gehen, wenn ich wirklich mal über Kontaktabbruch nachdenke. Das muss gar nicht bedeuten dann, dass es zum Kontaktabbruch vielleicht kommen muss, aber sich wirklich da auch mal frei mit auseinanderzusetzen, hilft einfach auch wieder einen anderen Blick drauf zu nehmen und vielleicht auch zu gucken und zu entscheiden, nee, will ich nicht, weil das und das mich in der Beziehung hält oder mir das und das wichtig ist. Aber der große Unterschied ist, dass ich es dann auch bewusster gestalten kann und dass ich dann bewusster sagen kann, okay, so und so unter diesen und diesen Bedingungen sozusagen kann ich den Kontakt fortführen. Vielleicht kann ich auch entscheiden, dass ich die Beziehung gar nicht mehr emotional so tief gehen lasse, sondern vielleicht akzeptieren muss aus guten Gründen, dass es in meiner individuellen Mutter-Tochter-Beziehung vielleicht nicht möglich ist. Aber ich kann trotzdem dann sagen, okay, ich möchte aber den Kontakt trotzdem weiterführen, aber eben auf einem vielleicht nicht so tiefen Level, sondern eher als vielleicht gute Bekannte auch. Also ne, ich finde, man darf sich da komplett frei machen von, um Gottes Willen, aber es ist doch meine Mutter und wir müssen doch, sondern wirklich drauf gucken, wie geht's uns damit, wie geht's mir damit und was tut mir emotional auch gut.
Ja. Zum Schluss unserer heutigen Folge würde ich gerne noch wissen, was würdest du denn einer Tochter sagen, die ja vielleicht jetzt gerade merkt, dass sie etwas ändern will, aber trotzdem noch so eine ganz diffuse Angst hat, damit anzufangen?
Ja, ich möchte ihr gerne ganz viel Mut zusprechen und eben auch Neugier drauf zu gucken. Und wenn jemand schon die Scheu hat, drauf zu gucken, dann heißt es ja, dass da irgendeine Belastung oder ne, irgendwas sich nicht so gut vielleicht anfühlt. Und dann ist ja quasi die Belastung schon da. Und dann kann eben eine wirklich freie Auseinandersetzung mit dem Thema so viel Wege eröffnen, wie ich dann emotional gesund und auch eigenmächtig damit umgehen kann. Deswegen möchte ich ermutigen, sich zu trauen, einfach hinzugucken. Und der Prozess muss gar nicht so schmerzhaft sein, sondern eher befreiend. Also bewirkt sich eher befreiend aus. Ja.
Ja, liebe Christiane, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, deine Klarheit und natürlich auch deine ermutigenden Worte.
Sehr gerne und vielen Dank auch fürs Hiersein.
Ja, das war wahrscheinlich für viele Zuhörer eine Reise durch die eigene Geschichte mit so ja erkannten Wunden und vielleicht auch einigen Aha-Momenten. Und wenn euch die Folge gerade berührt hat, dann teilt sie doch vielleicht auch mit einer Freundin, die vielleicht genau das gerade braucht. Und das Buch Tochter sein auf Augenhöhe von Christiane, das findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes und im Blog. Und Christiane, du hast uns auch ein Exemplar mitgebracht, das wir verlosen dürfen. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Da stellen wir das aktuell nochmal vor und alternativ könnt ihr natürlich auch wieder mitmachen, indem ihr eine Mail an wunschkindblog@gmail.com schreibt. Einfach in den Betreff Christiane schreiben und dann seid ihr mit im Lostopf. Wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Und für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.